Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Empfangt Vollmacht. Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Vollmacht, Krankheiten zu heilen und jedes Leiden. Geht raus zu den Menschen, aber geht nicht zu den Spöttern oder den Besserwissern. Geht zu denen, die Gott vergessen haben. Geht zu denen, die orientierungslos umherirren, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Sagt ihnen diese Nachricht. Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Heilt Kranke. Weckt Tote auf. Heilt Leprakranke von ihrem Aussatz. Aber macht das alles ohne irgendwas dafür zu verlangen. Denn auch ihr habt die Vollmacht gekriegt, ohne Gegenleistung. Nehmt aber kein Geld mit. Auch keine Tasche oder Kleidung oder auch nur einen Wanderstock. Denn wer für Gott arbeitet, der bekommt von ihm auch seinen Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt kommt, dann sucht euch jemand, der eure Anwesenheit verdient. Und dann bleibt bei ihm, bis er weiterzieht. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht den Leuten in dem Haus Frieden. Wenn die Leute das wert sind, dann wird Frieden bei ihnen einkehren. Wenn sie es nicht wert sind, dann kommt der Friedensgruß wieder zu euch zurück. Wenn ihr aber in einer Stadt oder in einem Haus nicht willkommen seid, dann geht einfach wieder. Und schüttel den Staub von euren Füßen, damit jeder weiß, damit ihr nichts mit denen zu tun habt. Aber ich sag, am Tag des Gerichts, wenn jeder Mensch Verantwortung übernehmen muss für das, was er getan hat, dann wird es den Leuten schlimmer ergehen wie den Menschen von Sodom und Gomorra. Es ist klar, ich schicke euch wie Schafe unter Wölfe. Also seid auf der Hut, seid klug wie die Schlangen, aber ohne Hinterlist wie die Tauben. Aber Achtung vor den Menschen. Sie werden euch vor die Richter zerren und sie werden euch auspeitschen lassen in den Gerichtssälen oder in den Synagogen. Wegen mir werden sie euch für Könige und für Herrscher zerren. Und ihr werdet dort meine Botschaft sagen. Ihr werdet von mir weitererzählen, denn alle Völker sollen es hören. Wenn sie euch aber vor Gericht zerren, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn Gott wird es euch eingeben zum richtigen Zeitpunkt. Nicht ihr seid es, die Rede und Antwort stehen müssen, sondern der Geist Gottes, eures Vaters, der spricht durch euch.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr gemerkt habt, dass das nicht der Christoph ist und nicht die Predigt? Wie lange hat es gedauert, bis ihr gemerkt habt, dass das Worte von Jesus waren, ganz leicht verändert hier und da, aber kaum? Was das sollte, sage ich später. Also, neue Predigtreihe, der wilde Messias. Ja, da könnt ihr vielleicht die Kombination schon herstellen. Ne? Das war er ein bisschen, ein wilder Messias hier gerade. Ich weiß nicht, was ihr euch unter diesem Titel vorstellt und dieser Löwenmähne, die wir dazu auf dem Flyer haben. Es wird an den nächsten 5 Sonntagen um unser Jesusbild gehen und darum, was dieses Bild, was wir von Jesus haben, wie wir glauben, dass er ist, mit uns macht oder mit uns machen sollte oder mit uns machen will. So, wahrscheinlich hast du irgendein Bild von Jesus und dieses Bild prägt dich. Hier sitzen Leute, die würden von sich sagen, ich bin der Kirche gegenüber eigentlich eher distanziert oder sogar sehr distanziert, je nachdem. So, und trotzdem sage ich, irgendein Jesusbild hast du, das dich entweder anzieht oder abstößt, selbst wenn du überhaupt kein Bild von Jesus hast, weil das einfach jemand ist, der dich nicht interessiert, sagt das ja auch was über dein Bild von Jesus. Mindestens ist er uninteressant. So, und dann sitzen hier aber auch Leute, die sagen, ich zähle mich zur Kirche, ich nenne mich sogar Christ. Ich trage also den Nachnamen Jesu Christi, sozusagen. Sie sagen, sie gehen in den Spuren dieses Mannes. Sie sagen, sie lernen von ihm, wie man glaubt. Sie lernen von ihm, wie man lebt. Sie lassen sich von ihm das Denken, das Handeln prägen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man das sagt, ist entscheidend, was man für ein Bild von Jesus hat. Wenn man sagt, dass man sich von dieser Person prägen lassen will. Denn so wie die Christen Jesus verstehen, so werden sie selber sein oder wenigstens sein wollen. So wie die Kirche Jesus sieht, so wird sie selber zu sein versuchen. Dieses Bild wird sie weitertragen. Das heißt also weitergedacht, so wie die Kirche und wie die Christen sind, so werden sie das Jesusbild der Menschen prägen, die sich die Kirche so aus Distanz anschauen. Also das Jesusbild spiegelt sich sozusagen in den Christen oder in der Kirche. So, ich zeige euch ein paar Jesusbilder. Ein ganz weit verbreitetes ist dieses hier. Also nicht unbedingt genau dieses, aber solche Bilder. Wenn dieser Jesus kein Bart hätte, könnt ihr euch den mal kurz ohne Bart vorstellen? Dann wäre es eine Frau. Es wäre eine Frau. Ihr müsst mal solche Bilder dieser Art angucken und euch den Bart wegdenken, dann seht ihr total feminine Züge. Lockiges Haar, wallendes Gewand, weiche Gesichtszüge, tierlieb, zärtliche Hände, lieblicher Blick. Also dieser Jesus ist sanft, unglaublich sanft, lieb, friedlich, der tut nichts. Wenn ich einem Menschen begegnen würde, der so aussähe, hätte ich überhaupt keine große Lust, ihn kennenzulernen. Weil ich sagen würde, der ist nett im schlimmsten Sinne des Wortes, irgendwie langweilig auch. So, es gibt noch andere Jesusbilder. Die Frage ist ja, trifft dieses Bild, ne? War Jesus so? Das nächste Jesusbild, das Che Guevara-Jesusbild. Also Jesus als Freiheitskämpfer, auch mit Bart, aber ein ganz entschlossener Blick, ein Rebell. Oder der historische Jesus, ich sage erstmal was zu diesem Begriff und dann zu diesem Bild. Also hinter dem diesem Begriff historischer Jesus verbirgt sich der Versuch, den Menschen Jesus von Nazareth zu zeichnen und meist unter der Annahme, dass alles, was übernatürlich, göttlich an ihm ist, dass das Legendenbildung ist und dass man, wenn man das wegschält, man so irgendwie den historischen Jesus vielleicht findet und zurückbleibt dann ein antiker Weisheitslehrer. So. Dieses Bild fiel mir dazu nur ein, man hat wohl mal versucht zu rekonstruieren, wie sah eigentlich ein Mann zu der Zeit, in der Jesus lebte, in dieser Gegend aus und hat dann irgendwelche Schädel und gefunden und irgendwas rekonstruiert und da kam das raus. Ne? So stellen wir uns ja Jesus eigentlich irgendwie auch nicht vor. Ne? Aber wahrscheinlich sah er eher so aus als so. Oder der Esoterik-Jesus, habe ich auch ein Bild dabei. Zu dem kann ich nicht so ganz viel sagen, aber also Jesus mehr so als Geist, Kraft, Bewusstsein, was auch immer, Energiezentrum. Also wenn du Jesus googelst, dann kommst du auf Seiten, die haben mit Kirche und Christen gar nichts zu tun, aber Jesus ist da trotzdem irgendwie was auch immer. Oder der leidende Jesus, den wir in jedem Kruzifix sehen. Dieser Jesus ist eigentlich für nichts anderes da, als unsere Seele durch seinen stellvertretenden Tod aus der Hölle in den Himmel zu retten. Ich überspitze das natürlich. Ne? Nicht jeder, der ein Kruzifix an der Wand hat, sagt, Jesus ist nur dafür da. Aber wenn man mal nur das Bild nimmt, was es aussagt, dann wird hier ganz stark betont, Jesus stirbt, damit Menschen gerettet werden. So. Ich würde sogar sagen, von denen, die hier sind, ist das noch das beste Bild, finde ich. Aber gut, welches Jesusbild haben wir und welches transportieren wir? Was prägt uns? Wenn du dich Christ nennst, ja, oder wenn du dich nicht Christ nennst, welches Bild begegnet dir dann, wenn du die Christen anschaust oder die Kirche? Was transportiert man da? So, wir versuchen in diesen Wochen, jetzt in den nächsten fünf, ein Jesusbild zu zeichnen, mit dem Bewusstsein, ein unvollständiges. Wie kann es auch anders sein? Wir werden nicht in fünf Wochen hier sagen, und das ist der richtige Jesus. Ne? Aber was wir mal betonen wollen, Jesus war wild. Viel wilder, als wir meinen. Ein wilder Mann, ein wildes Leben. Keine bärtige Jesusfrau, die am liebsten alle knuddeln würde, wenn sie jetzt hier wäre. Oder er. So. Und Jesus hat auch nicht einfach nur gelebt, um zu sterben, damit wir in den Himmel kommen. Jesus hat gelebt, um etwas zu bewegen. Und das mit dem wilden Anspruch, Sohn Gottes zu sein. Okay, das werden wir in den nächsten Wochen machen. So verschiedene Berichte aus dem Leben Jesu anschauen und so mal den wilden Messias darin erkennen und dann immer fragen, okay, was würde das bedeuten, wenn sich diese Wildheit auf uns abfärbte? Was würde das für uns bedeuten? Und wir beschreiben das mit diesen fünf Adjektiven. Er war antireligiös, entwaffnend, kompromisslos, todesmutig und heute geht es um unbeirrbar. Und hinter diesem Wörtchen denke ich nicht nur das Wort unbeirrbar, sondern auch das Wort Hoffnung. Also Jesus war unbeirrbar in seiner Hoffnung. Er ging über diesen Planeten und er war voller sturer Hoffnung, dass die Dinge sich ändern können, dass Gott die Dinge ändern wird. Und ich habe euch jetzt einen Clip mitgebracht. Ist eine Dokumentation, sind die ersten 5 Minuten aus einer Dokumentation. Ich habe es nicht geschafft, eine Minute, die da zwischendrin nicht so ganz wichtig ist, rauszuschneiden. Deswegen gucken wir jetzt einfach die ganzen 5 Minuten. Das ist einfach der Anfang dieser Doku, die vor 1, 2, 3 Wochen auf Arte lief. Dieser Doku dreht sich um diese 3 wilden Männer. Die beste Doku, die ich je gesehen habe, beschäftige ich mich noch Tage danach. Warum ich diesen Ausschnitt zeige? Die Favelas in Rio sind eine Welt, die mir völlig fremd ist. Eine krasse Welt, wo Verzweiflung, Gewalt, Armut total übermächtig scheinen. Und doch gibt es in dieser Welt Leute mit einer unbeirrbaren Hoffnung. Und die diese Hoffnung auch ziemlich wild macht. Da ist natürlich der erste dieser Pastor, aber ich meine nicht nur ihn, ne? Also dieser Typ hofft tatsächlich, diese Welt dort verändern zu können, mit Gebet. Wenn er betet mit Leuten, dann kriegst du Angst um die Jungs, die er gerade im Arm hat. Also da gibt es 10, die sind interessant. Mit Gebet, mit Brot, mit seinen Kontakten zu den gefährlichsten Verbrechern dort. Den Drogendealer Spider-Man, den er da gesehen hat, den hat er zum Beispiel überredet, ab und an, wenn sie einen Verräter aus eigenen Reihen lynchen wollen, ihn nicht zu lynchen, sondern ihn wenigstens nur halb tot zu schlagen und dann bei der Kirche abzuliefern. Das ist einer der Erfolge, die er feiert. Oder er hat ein Friedensabkommen zwischen 2 solchen Gangs, die verschiedene Stadtviertel kontrollieren, durchgesetzt durch seine Vermittlung. Einer oder mehrere seiner Mitarbeiter sind Ex-Drogendealer, aber einer ist ein Ex-Drogenbaron, der vorher unter dem Namen Jack der Killer bekannt war und man sang auf den Straßen sogar ein Lied über seine Heldentaten. Der verteilt jetzt damit ihm Brot. Also dieser Mann hat die irre Hoffnung, diese Welt dort verändern zu können. Aber auch die anderen 2 haben Hoffnung. Auch dieser Terminator-Polizist, seine Hoffnung setzt er auf Staatsgewalt, die irgendwann den Drogenhandel ausmerzt, weil seine Überzeugung ist, der Drogenhandel ist das Problem. Und Spider-Man setzt seine Hoffnung ebenfalls auf Gewalt und auf den Drogenhandel Und er erzählt das in dem Film immer wieder, der Drogenhandel ist das, die einzige Chance, dass ihr Viertel überlebt und dass einigermaßen zu essen da ist und die Straßen sauber sind. Und er setzt seine Hoffnung merkwürdigerweise auf Gott, wenn er seine Arme so hinhält, steht hier Jesus Christus drauf. Er redet in der Doku dauernd von Gott und bittet ihn um Weisheit, wie er seinen Krieg hier zu führen hat. Also, alle drei wachsen dir, während du die Doku guckst, fast ein bisschen ans Herz. Alle drei. Obwohl sie alle drei auf ihre Weise irgendwie ein bisschen speziell sind. Was mir beim Anschauen der Doku so deutlich wurde, Hoffnung erwächst immer aus irgendeiner Art Glauben, die du hast. Aus einem bestimmten Bild, wie die Welt ist und was das Problem in dieser Welt ist und wie diesem Problem begegnet werden könnte. Hoffnung erwächst aus deinem Weltbild. Das Weltbild des Polizisten oder im Weltbild des Polizisten gewinnt der Stärkere, hoffentlich der Gute. Ne? Dass es bei den Feinden, bei seinen Feinden auch Gute gibt, das passt in sein Weltbild nicht rein. Das macht die Doku deutlich, aber es passt in sein Weltbild nicht rein. Sein Glaube ist auch der Schwächste. Das ist in dem Film fast die Figur, die einem am Schluss leid tut. Am Schluss weinen da einige dieser Polizisten am Grab eines anderen Polizisten und die ganze Angst kommt raus, dass sie selbst beim nächsten Einsatz ihr Leben verlieren. So, das Weltbild des Dealers ist anders. Auch er setzt auf Gewalt. Aber Gott spielt darin diese merkwürdige Rolle. Trotzdem dealt er mit Drogen, setzt auf Waffengewalt. Also man könnte sagen, er ist einer, der an etwas glaubt, aber trotzdem ganz anders lebt und darüber auch redet und das auch weiß. Und dann dieser Pastor, der rechnet mit der Möglichkeit, dass in diesen Favelas hier es noch eine größere Macht gibt als Waffen. Er rechnet wirklich damit, dass Frieden sich durchsetzen können. Er rechnet damit, dass aus durchgeknallten Gangstern Menschen werden können, die anderen helfen. Dieser Pastor ist ein wilder Typ. Ein sehr wilder Typ. Wilder als das, was Achim hier eben verkündet hat. Ja, also, er betet ungefähr mit der Intensität wie für Leute, wie die anderen, die Straßen frei ballern. Aber er kämpft. Unbeirrbar. Und das ist schon beeindruckend. Angetrieben von einer Hoffnung, die ihn sogar stinkwütend macht. Er sagt das ja, ich bin wütend, Bruder. In seinem Weltbild gibt es eine Kraft, die noch größer ist als das, was er sieht. Und ungefähr mit diesem Weltbild, mit diesem wilden Weltbild lief Jesus durch die Straßen. Nicht Rio de Janeiro, aber Palästinas. Ungefähr mit diesem Weltbild. Hoffnung erwächst aus dem Weltbild, das du hast, aus deinem Glauben. Und deswegen schauen wir uns jetzt Jesu Weltbild an. Was hatte Jesus eigentlich für ein Weltbild? Und was werden daraus für Handlungen? Ich lese aus Matthäus 4 drei Verse vor, wo ich finde, da kommt irgendwie zwischen den Zeilen Jesu Weltbild durch. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden würde. Er heilte alle Krankheiten und Leiden im Volk. Die Kunde verbreitete sich von ihm sogar bis ganz Syrien. Die Leute brachten alle zu Jesus, die an irgendwelchen Krankheiten oder Beschwerden litten, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem, aus Judäa und von der anderen Seite des Jordans zogen mit ihm. Also Jesus verbreitet ganz offensichtlich eine unglaubliche Hoffnung. Wo er hingeht, verwandelt sich Leid in Leben. Und er predigt, und in dieser Predigt kommt sein Weltbild raus. Ne? Was predigt er? Da steht die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Wenn man eine andere Übersetzung nimmt, dann steht da, er predigte das Evangelium vom Reich. Dieses Wörtchen, wir lesen da so leicht drüber. Er predigte das Evangelium. Heute predigen wir auch das Evangelium. Was ist da schon groß? Das war eine wilde Sache, was der Mann machte. Dieses Wörtchen Evangelium hatte damals einen ganz anderen Klang. Man nahm dieses Wort, eigentlich war das ein politisches Wort. Wenn der Kaiser in Rom eine Verlautbarung verkünden ließ, dann war das Evangelium. Euangelion. Ja, also ein Euangelion war eine Ankündigung des Herrschers. Jetzt weiß ich nicht, ob Jesus das Wort benutzt hat, aber Matthäus benutzt es jedenfalls, wenn er beschreibt, was Jesus gemacht hat. Er sagt, was Jesus da machte, war eine Herrschaftsankündigung. Ein Reich breitet sich aus, jemand weitet seine Macht aus, jemand macht einen Herrschaftsanspruch geltend. Gott. Er spricht von Gottes Reich. So, und die Leute haben das damals genauso verstanden. Darauf wartete man natürlich in dem Volk auch, ne? Die Römer sind die Besatzer hier, man wartet darauf, dass endlich was passiert. Deswegen waren die Römer auch so zappelig, wenn sie Jesus oder andere, es gab nicht nur Leute, das war nicht nur Jesus, der dieses verkündete, ne? Das gab Leute vor ihm und nach ihm. Aber deswegen wurden die Römer da immer zappelig, wenn einer sagte, jetzt, so. Darum will ihn das Volk, vielleicht kennt ihr die Story, einmal nach so einem großen Wunder wollen ihn die Leute zum König machen. Ich habe immer gedacht, was ist das denn für eine alberne, wir wollen ihn zum König machen. Das macht aber schon Sinn, vielleicht nicht, wenn man an diesen schäfchenliebenden Jesus denkt. Aber es macht Sinn, wenn man versteht, was Jesus da dauernd verkündet. Herrschaftsanspruch. Jesus war Che Guevara vielleicht ähnlicher, als wir meinen. So, dass das Reich, von dem er redet, ganz anders kommt, als wir Menschen es gewohnt sind, dass Gewaltlosigkeit oberstes Gebot ist, dass die Mächtigen Diener sein sollen, dass Feindesliebe Gewalt ersetzt, dass dieses Reich auch keine geografischen Grenzen hat, dass dieses Reich eigentlich mit den Römern gar nicht so wirklich kollidiert. Das haben nur ganz wenige verstanden. Aber das war sein Weltbild. Ich habe das mal in einem Satz, den ihr da oben lesen könnt, zusammengefasst. Sein Weltbild war, in einer kaputten Welt gibt es unbeirrbare Hoffnung, weil Gott sein Reich aufrichtet. Und zwar durch ihn, durch Christus. Das kann man für Unsinn halten, aber man muss zur Kenntnis nehmen, das war Jesu Weltbild. Davon war er überzeugt. Das Reich Gottes breitet sich immer da aus, wo Leute so handeln, dass sich Gottes Wille durchsetzt. Und wo das geschieht, da verändert das Reich Gottes tatsächlich die Welt. Also Reich Gottes ist nicht etwas, was kommt und dann werden Leute religiös, sondern dann wird die Welt besser. So, diese Hoffnung, dieses Weltbild, in dieser Welt bricht das Reich Gottes an, die prägten seine Überzeugung. Jetzt schauen wir uns an, was sind das für Überzeugungen und wie haben diese Überzeugungen sein Handeln geprägt? Und dann gucken wir zum Schluss, wie müsste das denn unser Handeln prägen? Also, Jesu Überzeugung, ich erzähle 4 beispielhafte Geschichten aus seinem Leben. Viele von denen kennt ihr. Manche von euch kennen alle. Aber achtet mal darauf, wie wild Jesus in dieser Geschichte eigentlich handelt. Wie unbeirrbar. Wie stur er mit dem Reich Gottes rechnet. Also, erste Geschichte, da ist ein Vater in Panik, weil seine Tochter drauf und dran ist zu sterben. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du Todesangst um dein Kind hast. Es ist schlimmer, als wenn du Todesangst um dein eigenes Leben hast. Und er findet Jesus, er hat irgendwie riskiert, seine Tochter allein zu lassen, weil er von diesem Typen gehört hat, in dessen Umkreis sich der Tod verflüchtigt, wie sich Kakerlaken vor dem Licht verflüchtigen. Und er sucht ihn und findet ihn, schleift diesen Jesus mit zu seinem Haus. Und als er ankommt an seinem Haus, sieht er es in den Augen seiner Leute schon, dass seine Tochter tot ist. So, und wie Jesus jetzt reagiert, das ist wild. In unseren Dimensionen gesprochen ist es fast ein bisschen daneben, sehr daneben. Er schickt die Trauernden raus aus dem Haus. Ne? Geh mal in ein Haus, in dem gerade ein Kind gestorben ist und sag, so Leute, mal alle raus hier, was ist das für ein Zirkus, so kann man ja nicht arbeiten. Er schickt sie einfach raus und dann sagt er auch noch frech, die schläft doch nur. Die schläft doch nur. Die Leute lachen ihn aus, halten ihn zurecht für ein bisschen bekloppt und dann weckt Jesus dieses Mädchen einfach auf. Das war's. Er macht es einfach wach. So, glaubt ihr, das hat dieser Schäfchen-Jesus gemacht? Mit dem verträumten Blick. Sowas tut der wilde Messias. Jesus glaubt in hoffnungslosester Situation, dass das Reich Gottes anbricht. Und das bedeutet in diesem Fall, hier wird sich das Leben durchsetzen. Anderes Beispiel. Vor den Toren eines Dorfes lebt ein Irrer. Er ist mehr Tier als Mensch. Er lebt zwischen den Gräbern. Er wirft nach Steinen mit dir, wenn du vorbeikommst. Die Kinder träumen schlecht von diesem Ungeheuer. Eltern nutzen ihn als Drohmittel bei Tisch. Wenn du nicht auf isst, holt dich der wilde Mann. So. Man erzählt sich, dass der Teufel in ihm steckt, weil er nicht zu bändigen ist, irgendwie unbezähmbar ist, übermenschliche Kräfte, ein wilder Mann. Ein wilder Mann. Bis zu dem Tag, als ein noch wilderer Mann vorbeikommt. Und der Pulsschlag dieses noch wilderen Mannes erhöht sich um keinen Deut, als er dem Irren gegenübertritt. Und Jesus schickt den Teufel weg, wie man einen streunenden Köter verjagt. Und wieder ist das so wild. Er macht es noch nicht mal so ein bisschen anständig mit dem nötigen Ernst, wie man sich so vorstellt, dass irgendwie ein Priester das täte heute, sondern erlaubt dieser dunklen Macht, er erlaubt ihr aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund, eine Herde Schweine im See zu ertränken. Was soll das mit den Schweinen? Ehrlich gesagt, ich habe keinen Blassen, was das soll. Aber es ist wild. Es ist wild. So wild, dass die Leute dieses Dorfes Jesus bitten, wieder zu gehen. Also sie sehen den wilden Mann da von früher ganz plötzlich irgendwie brav angezogen und normal da sitzen und sie denken, schön und gut, aber Jesus, das hier ist uns nicht geheuer. Sie bitten ihn wieder zu gehen. Also der Unbeirrbare begegnet dem Irren. Wo sich das Reich Gottes ausbreitet, da siegt das Leben über den Tod, da siegt das Licht über die Dunkelheit. Drittes Beispiel. Jesus glaubte unbeirrbar, dass böse Menschen gute Menschen werden können. Das erinnerte mich an diesen Clip, ne? An diesen Pastor und seine Drogendealer da. Er glaubt das auch für die ganz Bösen. Einer seiner 12 engsten Freunde war Terrorist. Das bemerken wir auch meistens nicht. Aber Simon war ein Zelot. Simon der Zelot heißt es dort, ne? Nicht der Simon Petrus, der andere. Simon der Zelot. Zeloten waren Leute, die spielten das Wer tötet am meisten Römerspiel, wenn sich irgendwo eine Menschenmenge versammelte und man sich irgendwie an jemanden randrücken konnte, unbemerkt. Und Jesus hat einen Typen im Team, der ist so unberechenbar, so gefährlich wie Spider-Man oder jemand von Al-Qaida. Und er hat ihn im Team zusammen mit einem Zöllner. Zöllner gehört jetzt nur genau auf die andere Seite. Das waren diese arschkriecherischen Römerfreunde, hätte der Zelot so gesagt. Ne? Vaterlandsverräter, Zeloten und Zöllner konntest du nicht allein in einem Raum lassen, ohne dass einer rausgetragen wird. Und zwar der Zöllner. Also Jesus hat sehr, sehr wilde Ideen, weil er schlicht und ergreifend unbeirrbar daran glaubt, dass jeder Mensch sich ändern kann. Dass Gott jeden Menschen ändern kann. Und er glaubt viertens, das ist jetzt das Letzte, dass Armut und soziale Ungerechtigkeit beseitigt werden können. Kennt ihr diese Sätze aus seiner berühmtesten Predigt? Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Bei Matthäus klingen diese Sätze ein bisschen anders. Da ist das Arm eher arm im Geist und so. Lukas hat es so überliefert. Ob das nun dieselbe Predigt mit anderen Worten ist oder ob Jesus diese Predigt mehrmals gehalten hat und hier sind die Sätze so. Jedenfalls, Lukas bringt hier ganz stark diese Hoffnung. Jesus sagt, wenn ihr jetzt hungert, ihr sollt satt werden. Glaubt ihr, das waren so ein paar hilflos salbungsvolle Worte in den Slums von Jerusalem, die man halt so sagt, wenn man irgendwie Armut sieht und auch nichts machen kann, dann sagt man halt solche schönen Worte. Das waren wilde Worte. Verrückt mutige Worte. Stellt euch Jesus in den Straßen von Haiti vor, jetzt, und er würde diese Worte sagen, und ich sage sie jetzt nicht in dieser alten Sprache, ne? Er würde den Leuten dort sagen, ihr Armen könnt euch glücklich schätzen, denn das Reich Gottes kommt. Ihr, die ihr jetzt hungert, ihr seid zu beneiden, denn ihr werdet satt werden. Freut euch, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Der wilde Messias ist durchdrungen von dem Glauben, dass das Reich Gottes kommt, und darauf hofft er unbeirrt, im Angesicht von Tod, Teufel, Schuld und Armut. Jesus verbreitet Hoffnung. So, letzter Schritt. Wenn das Jesu Weltbild war und wenn er mit dieser Hoffnung durch die Welt ging, was macht das mit uns, unser Handeln? Alexander der Große hat einmal die Aufgabe gehabt, wahrscheinlich schon öfter, aber einmal hat er wieder mal die Aufgabe, einen Deserteur zu verurteilen und auf einem Deserteur drohte die Todesstrafe. Und er fragt diesen Mann, wie sein Name ist. Und er sagt, mein Name ist Alexander. Derselbe Name wie der meines großen Feldherrn. Und Alexander begnadigt daraufhin diesen Mann. Aber er sagt ihm, junger Mann, entweder Sie ändern Ihr Leben oder Ihren Namen. Christen tragen denselben Namen wie Ihr Messias. Und ich frage mich, stehen die Christen für diese unbare Hoffnung angesichts von Tod, Teufel, Schuld und Armut? So, vorhin hat Achim hier Matthäus 10 rezitiert, ein bisschen abgewandelt, ein paar Worte, damit ihr es nicht gleich merkt. Absichtlich auf eine etwas wilde Art, wir wollten euch ein bisschen schockieren, weil Jesus hat, glaube ich, Leute manchmal schockiert mit dem, was er gesagt hat. Aber mit diesen Worten die ihr da hörtet, hat er damals seine Leute losgeschickt, seine 12 engsten Freunde, mit demselben Auftrag, mit dem er selbst unterwegs war, mit der gleichen unbeirrbaren Botschaft. Er sagt, geht und überbringt die gute Nachricht, die himmlische Wirklichkeit ist jetzt zum Greifen nahe herbeigekommen. Bringt den Kranken Heilung, erweckt die Toten wieder zum Leben, befreit Leprakranke von ihrem Aussatz, vertreibt die Dämonen. Wirklich krass. Jesus sagt, das ist mein Auftrag, das ist euer Auftrag. Also, was würde das jetzt nächste Woche bedeuten, wenn wir mit der gleichen Hoffnung durch unser Leben laufen? Erstens, es würde bedeuten, sich von hoffnungslosen Situationen nicht irre machen zu lassen. Ich habe versucht, dieses Unbeirrbar jetzt in jeden Satz irgendwie reinzupacken. Ist mir nicht ganz so toll gelungen, aber... Also, sich von hoffnungslosen Situationen nicht irre machen zu lassen. Den Namen des wilden Messias zu tragen, würde bedeuten, niemals die Hoffnung aufzugeben. Auch nicht angesichts von Leid, Tod und Gefahr. Es bedeutet nicht so zu tun, als ob es das nicht gäbe. Und den Tod und all das. Ja? Ihr denkt jetzt vielleicht an Menschen, für die habt ihr gehofft und die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ihr denkt an Gebete, die haben sich nicht erfüllt. Es war nicht wie bei Jesus, einer ist krank, Jesus kommt vorbei und er ist gesund. Jesus, diese Hoffnung zu haben, bedeutet nicht zu verdrängen, dass das diese Welt im Griff hat. Und es bedeutet auch nicht zu vergessen, dass wir nicht Jesus sind. Ne? Also ich werde nicht in ein Haus gehen, in dem mein Kind gestorben ist und sagen, ich wecke es mal eben. Vielleicht habe ich zu wenig Glauben, aber ich werde das nicht tun. Ich kann den Tod nicht vertreiben. Auch nicht mit einem Gebet. Also jedenfalls nicht automatisch. Oder immer oder so. So, und auch Jesus, muss man ja sehen, begegnet auch Leid, das er nicht beseitigt. Er weint um seinen Freund Johannes, der hingerichtet wurde. Er stirbt selber nicht friedlich und lebenssatt nach einem 95-jährigen Leben, sondern er stirbt viel zu jung an einem Kreuz, nach einem Schauprozess. Und er sagt seinen Leuten, stellt euch auf Schmerz ein, wenn ihr denselben Weg gehen wollt. Ne? Also Jesus hatte nicht das Weltbild Schmerz, Tod, all Leid. Das gibt's alles nicht mehr, wo ich auftauche. Die Hoffnung also, die wir haben, ist nicht, mir kann nichts passieren. Aber unbeirrbar zu hoffen würde bedeuten, egal was passiert, rechne ich damit, dass Gott souverän eingreifen kann. Und dass deswegen Gebet niemals sinnlos ist. Es bedeutet zu glauben, ja, ich weiß, Schmerz und Tod und Leid hat in dieser Welt eine Scheißmacht, aber jemand anders hat eine größere. Ich bin vor dem allem nicht bewahrt, aber ich glaube unbeirrbar, dass Gott größer ist und eingreifen kann, wenn er will. Und darum hoffe ich, basta. Das wäre diese Hoffnung. Es würde zweitens bedeuten, sich von Dunkelheit und Angst nicht verwirren zu lassen. Verwirren, ne? Wieder das Irre drin. Ja. Ich möchte einfach, dass ihr das bemerkt. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das machen soll. Also hier passt die Legende von Luther, oder man weiß gar nicht, ob es Luther war oder ein anderer Heiliger. Jedenfalls jemand, der nachts aufwacht, weil er irgendwie geschüttelt wird von jemandem im Bett und so. Und er wacht auf und sieht den leibhaftigen Teufel an seinem Bett sitzen oder sagt, ach du bist nur, und dreht sich um und schläft. Weiter. So, das ist ja eine nette Geschichte, ne? So ganz so einfach ist das mit der Angst nicht. Oft reicht ja ein dunkler Wald und ein bisschen Nebel und ein Käuzchenschrei und schon haben wir Angst wie Kindergartenkinder nach einer Gruselgeschichte. So leicht ist das nicht mit dem keine Angst haben. Ich glaube auch tatsächlich, dass es in dieser Welt eine Art von Dunkelheit gibt, die dunkler ist, als einfach nur die Summe aller menschlichen Fiesheiten. Ja? Und man könnte Angst bekommen, wenn man sich fragt, okay, wer oder was hat diese Welt im Griff? Wenn wir aber von Jesus seine wilde Unbeirrbarkeit ein bisschen geerbt hätten, dann würden wir mit einem ganz anderen Bewusstsein leben. Mit dem Bewusstsein, Licht vertreibt Dunkelheit. Immer. Licht vertreibt immer Dunkelheit. Es ist nie andersrum. Das kleinste Licht vertreibt die größte Dunkelheit. Und in dieser Welt sehe ich an vielen Orten die Hölle, aber an dieser Welt kann ich auch den Himmel finden. Das Reich Gottes. Und es ist klein, aber kraftvoll. Und es würde bedeuten, jetzt sage ich ein bisschen was Pathetisches, aber es würde bedeuten, in dem Bewusstsein zu leben, wenn ich den Namen Christi in meinem Namen habe, ich mit dieser Hoffnung durch die Welt lebe, dann kann ich durch diese Welt gehen, in dem Bewusstsein, wo ich komme, kommt der Himmel. Hoffentlich ist es ein bisschen so. Manchmal sieht es ja ganz anders aus, wenn wir irgendwo auftauchen. Ne? Aber so wäre das eigentlich. Wo ich komme, kommt der Himmel. Wären wir Jesus ein bisschen ähnlicher, müsste es so sein. Nicht wo ich komme, kommt auch irgendwie die Bedrückung und die Angst. Und Angst ist sehr verständlich. Und ich will euch nicht irgendwie dazu überreden, keine Angst mehr zu haben, wenn ihr sie habt. Aber ich glaube, es hilft ein bisschen, sich bewusst zu machen, was Jesus für eine Hoffnung hatte. Vielleicht wird unsere Angst ein bisschen kleiner. Drittens, nicht an sich selbst und anderen irre werden. Dieser Pastor in Rio, der sieht liebenswerte Menschen in Gangstern, die die letzte Nacht vielleicht noch eineinhalb totgeschlagen oder sogar umgelegt haben. Die Liebe gibt niemanden auf. Das rezitieren wir manchmal bei Hochzeiten, ne? Korintherbrief. Die Liebe gibt niemand auf. Das stimmt. Unbeirrbare Liebe gibt niemanden auf. Im Namen des wilden Messias zu leben würde bedeuten, in den kaputtesten Menschen wertvolle Menschen zu sehen und daran festzuhalten, dass Veränderung möglich ist, auch wenn sie 100-mal enttäuscht haben. Das ist wild, aber das ist Hoffnung. Es würde bedeuten, auch für sich selber die Hoffnung nicht aufzugeben. Du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, den du ändern kannst. Und da scheint es manchmal auch so furchtbar hoffnungslos, oder? Ich weiß schon, dass manche von euch selbst richtig gut finden, aber die anderen. Also gib verdammt nochmal die Hoffnung für dich selbst nicht auf. Solange Gott sie nicht aufgibt und Gott weiß gar nicht, wie das geht, die Hoffnung für jemanden aufgeben. Viertens, der irrsinnigen Ungerechtigkeit entgegentreten. Hier war es am schwierigsten, irgendwas mit Irre reinzubringen. Dieser Pastor sagt den steilen Satz, wenn ihr das mitgelesen habt da am Anfang, wer nicht lebt, um zu dienen, verdient es nicht zu leben. So, ich fürchte, Jesus hätte genickt und ihm auf die Schulter gehauen und gesagt, Amen, Bruder. Ich fürchte. Wir können nicht unbeirrbar hoffen, ohne auch irgendetwas zu tun. Ohne uns zu engagieren. Dafür, dass das Evangelium wirklich zu einer guten Nachricht für die Armen, für die Kranken, für die Verletzten, für die Gemobbten, für die Einsamen, für die was auch immer wird. Und diese Leute, die brauchen nicht Worte, die brauchen Taten. Du kannst einem Hungernden, das kann vielleicht eine nette Nachricht sein, wenn du ihm sagst, Gott kümmert sich um dich, das ist die Botschaft, mein Freund. Vielleicht klingt es auch wie Hohn. Ein Evangelium in seinen Ohren wären, wenn du sagst, ich habe Brot dabei. Oder einem Einsamen kann es eine nette, für ihn kann es eine nette Nachricht sein, wenn du sagst, Gott liebt dich und ist dir ganz nah. Es kann auch wie Hohn sein. Eine gute Nachricht wäre, wenn du sagst, ich besuche dich einmal die Woche. Wenn du ein netter Kerl bist, wo man sich freut über Besuch. Also, wir können die Welt nicht ändern, aber wir könnten etwas tun. Und wo wir etwas tun, da gewinnt das Reich Gottes an Raum. Und da entsteht Hoffnung. Schluss. Wenn du dich also als einen Christ nennst, dann mach dir bewusst, dass du den Namen dieses wilden Messias trägst.
Yeah.